D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was auch immer heute Nacht passiert, das Leben geht weiter. Das ist ein offizieller Tipp der Vereinigung amerikanischer Psychologen und damit Tag und Hallo zur Redaktionskonferenz vor dieser US-Wahl. Ja, die American Psychological Association empfiehlt, wie man mit diesem Wahlstress umgehen soll. Don't panic, Lebe geht weiter. Wie Stepanovic einst gesagt hat, 52% der Amerikaner geben nämlich an, ja, der Wahlkampf ist eine sehr oder zumindest einigermaßen bedeutende Quelle für den Stress, den ich habe. Damit ist heute Nacht Schluss mit dem Wahlkampf zumindest. Je nachdem, wie es ausgeht, hat man dann 4 Jahre Dauerstress oder eben nicht. Damit ihr mitreden könnt, heute in der Wahlnacht liefern wir euch Smalltalk-Wissen zu dieser Wahl, Angeberwissen, alles Spannende, was ihr wissen müsst, zusammengekehrt von Sebastian Rams aus der D-Radio Wissen Redaktion. Und da sind Knaller dabei, sag ich mal. Wirklich Schönes. Aber wir haben natürlich auch das Wichtigste vom Tag, wie immer in der Redaktionskonferenz. Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Wir starten mit unserer ersten Runde Angeberwissen zur US-Wahl. Hillary Clinton hat schon gewählt. Und das hörte sich so an.
So many people are counting on the outcome of this election, what it means for our country, and I'll do the very best I can if I'm fortunate enough to win today.
Anything you're worried about today?
Thank you.
Ein paar Reporter, die da nochmal reingrätschen und viele Fans im Hintergrund abgegeben, hat Hillary Clinton ihre Stimme in ihrem Wohnort in Chappaqua im US-Staat New York. Ehemann Bill Clinton war mit dabei und Angeberwissen wäre jetzt zum Beispiel, dass aus dieser Stadt auch Kevin Wade Drehbuchautor kommt, der den Film Manhattan Love Story mit Jennifer Lopez gedreht hat. Gib zu, ehrlich gesagt, bisschen dürftiges Wissen an dieser Stelle meinerseits, aber deswegen bist du ja da, Sebastian, damit wir heute Abend richtig überzeugen können. Hilf uns US-Wahlwissen. Womit starten wir?
Tja, ich konnte ein bisschen was rausfinden über die Verwandtschaftsverhältnisse der beiden Kandidaten. Von den Hollywood-Stars Leonardo DiCaprio und Kirsten Dunst wissen wir schon seit längerem, dass die deutsche Wurzeln haben, eine Oma zum Beispiel. Gleiches gilt aber auch für den US-Präsidentschaftskandidaten der Republikaner Donald Trump, denn einer seiner Großväter, nämlich Frederick Trump, stammt aus dem rheinland-pfälzischen Kallstadt an der deutschen Weinstraße und über das beschauliche Kallstadt mit laut Wikipedia 1225 Einwohnern hat die Filmmacherin Simone Wendel 2014 einen launigen Dokumentarfilm gedreht, in dem auch Donald Trump selbst zu Wort kommt.
My grandfather Frederick Trump came to the United States in 1885. He joined the Great Gold Rush. He did fantastically well. He loved this country. But you know what? I love Karlstadt also.
Ja, schön. Ne? Zufälligerweise lautet der Spitzname, den Karlstadt in der Umgebung genießt, die Brulliesmacher zu Hochdeutsch. Die Angeber.
Das passt ja irgendwie
ja,
ein bisschen.
Mehr muss man nicht sagen. Und das Spannende ist, dass der Großvater Frederik 1885 ohne Erlaubnis von Rheinland-Pfalz verlassen hat, das damals zum bayerischen Staat gehörte. Deswegen ist Donald Trump der Enkel eines illegalen Auswanderers, der dann in den USA mit Erfolg Restaurants im Nordwesten geführt und in New York die ersten Grundstücke der Familiengeschichte erworben hat.
Noch mehr geschichtliche Facts in eine Stunde History hier in D-Radio Wissen. Wie sieht es mit der Konkurrentin Hillary Clinton aus? Gibt es da auch deutsche Spuren?
Keine deutschen, aber dafür französische Spuren. Der französische Ahnenforscher Jean-Louis Beauharnais hat nämlich herausgefunden, dass Hillary Clinton und Frankreichs Präsident Hollande gemeinsame Vorfahren in einer mittelalterlichen französischen Königsdynastie haben. So stammt Hillary Diane Rodham Clinton, wie sie mit kompletten bürgerlichen Namen heißt, über ihre Großmutter mütterlicherseits von Familien im französischsprachigen Quebec in Kanada ab und ist so mit den Sängerinnen Madonna und Celine Dion und der US-Schauspielerin Angelina Jolie verwandt. Und zu den noch weiter entfernten Ahnen Clintons gehört der französische König Ludwig X., der trug den Spitznamen der Zänker. Und der war der Bruder des französischen Königs Philipp V., Spitzname der Lange, schicke Spitznamen, für dich denke ich mir auch noch einen aus, Vorfahre eben von Präsident Hollande.
Spannend sind bei dieser ganzen Sache ja auch immer die Kinder von Präsidenten und von den Kandidaten. Gibt es da denn vielleicht irgendwelche Berührungspunkte unter den Kindern oder können die sich irgendwie nicht ausstehen, wie es ihre Eltern seit Monaten vorleben?
Nein, tatsächlich bezeichnet Ivanka Trump Chelsea Clinton als a great girl und auch wenn Donald Trump während des Wahlkampfes mal gesagt hat, I wish they didn't like each other, but they do, konnte er nichts, also er hätte es gerne, aber also viele Milliarden er auch hat, er kann da nicht reingrätschen, aber denn beide wollen sich ihre Freundschaft eben nicht durch diesen aggressiven Wahlkampf zerstören lassen und halten sich die Treue.
I think we have great respect for each other, and that hasn't changed. She's a great girl, and she's been a great friend to me. So, you know, we've stayed close to one another, maybe a little less publicly so, but, you know, she's a good friend.
Ja, also schau an, die Kinder verstehen sich dann schon mal. Mal gucken, ob es die Erwachsenen dann auch tun. Der Wahlkampf, der hat sich jetzt schon ein paar Monate hingezogen und Hillary Clinton haben wir auch mitbekommen, wegen der Lungenentzündung ist er schon mal in die Knie gefallen. Wo können denn die beiden Kandidaten nach der Wahlentscheidung so, sagen wir mal, ausspannen?
Da hat Donald Trump zwar genügend Möglichkeiten, also am leichtesten könnte er sich natürlich in eins seiner Hotels einbuchen, aber Donald hat noch was Besseres im Ärmel, weit ab vom ganzen Trubel in Amerika, nämlich im weit entlegenen Schottland. Hier hat Donald Trump dieses Jahr trotz hartem Widerstand der Anwohner ein Luxus-Golf-Resort eröffnet, das Trump Turnberry, 4,1 von 5 Sternen bei Google. Eine Runde auf dem Trump-Golfplatz kostet knapp 190 Euro. Einheimische kriegen aber einen Rabatt von 20%. Und obwohl das Gerangel um den Bau des Golf-Resorts an der schottischen Küste eine regelrechte Schlammschlacht gewesen sein soll, vielleicht eine kleine Fingerübung von Donald für die US-Wahl, soll sich das Ergebnis laut internationaler Fachpresse mehr als sehen lassen. Die lobt den Golfkurs nämlich in den höchsten Tönen.
Na, schau mal. Hillary ist aktuell noch auf ihrem Landhaus zusammen mit Bill Clinton. Wie sieht's nach der Wahl aus? Wo kann sie da relaxen?
Och, kann sie da machen, denn unabhängig vom Ausgang der Wahl kann sie auf jeden Fall in einem weißen Haus ausspannen, denn selbst bei einer Niederlage steht ihr ein weiß gestrichenes Domizil in niederländischem Kolonialstil zur Verfügung, das die Clintons 1999 für 1,7 Millionen Dollar gekauft haben. Das liegt rund eine Stunde nordöstlich von New York City in dem schönen Dorf. Wie nennt man es? Wie spricht man es aus, Tilo?
Chappaqua.
Und kann Chappaqua den Bewohnern 5 Schlafzimmer, 4 Badezimmer und den obligatorischen Pool bieten. Also genug Platz für eine längere Wahlparty wäre vorhanden. Und wer mit einem Kater morgen aufwacht und ein bisschen Bewegung braucht, der nächste Golfclub, Trump National Golf Club Westchester, ist mit dem Auto nur eine Viertelstunde entfernt.
Schön. Das ist doch toll, dass es auch wieder um die Ecke ist.
Ja, die mögen sich nämlich.
Wir haben jede Menge Angeberwissen zu dieser US-Wahl heute und wollen nicht verschweigen, dass nicht nur Hillary Clinton schon wählen war. In Chappaqua. Donald Trump hat es auch gemacht. Schon um 17 Uhr unserer Zeit in der Grundschule in New York City. Lieben Dank.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute am Dienstag, da haben wir alle den Kopf geschüttelt. Nicht, weil Schnee drauf lag, sondern weil ein anderer Gipfel gerade Schlagzeilen macht. Sebastian, man könnte sagen, die ersten Auswirkungen des Brexits, sie werden spürbar.
Ja, denn es geht um nichts weniger als die Toblerone-Schokolade. Und da gibt es einen ganz gemeinen Gipfelschwund, der bei der Toblerone-Schokolade auftritt, die für den britischen Markt produziert wird. Denn statt der üblichen 12 Matterhorn-Gipfel gibt es dort jetzt allen Ernstes nur noch 9.
Das muss man erklären, diese Schokolade ist natürlich eine Nachbildung in Schokoform des Matterhorns aus der Schweiz.
Nicht 1:1 genau,
aber daran angelehnt.
Genau,
ist
der
ja auch auf der Packung drauf.
Richtig, so sieht's aus. Und diese Reduzierung, die entspricht jetzt eben 360 Gramm, wo es vorher 400 waren. Und bei der kleinen Version, bei 170 Gramm Packung, wurden entsprechend 20 Gramm eingespart. Aber eines ist nach dem Umbau eben des Schokoriegels weiterhin gesichert. Es passen nämlich immer noch alle 9 Buchstaben. Wir können nachzählen des Wortes Toblerone auf die jetzt nur noch 9 Matterhorn Schokogipfel.
Ursachenforschung. Was ist schuld daran? Tatsächlich der Brexit?
Tja, der amerikanische Konzern Mondelez, dem das Ganze gehört, also auch der Firma, die in der Schweiz Toblerone herstellt, der sagt zwar, dass das Ganze eben nichts mit dem Brexit zu tun hat, aber weil das britische Pfund seit dem Brexit-Referendum schwächelt und rund 14,5% an Wert gegenüber dem Euro verloren hat, sind in Großbritannien die Preise für die Zutaten gestiegen. Also kann man die Brexit, den Zusammenhang nicht ganz leugnen. Deswegen musste der Hersteller entweder den Preis erhöhen oder, wie sie es jetzt getan haben, das Design ändern und für den gleichen Preis weniger Schokolade verkaufen.
Wie reagieren die, die es futtern?
Tja, für manch einen liegt nicht weniger als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Twitter-User Paddy Power hat unter dem Hashtag Toblerone ein Bild mit der Überschrift The World in 2040 gepostet. Darauf ist unter anderem Cher zu sehen, die wie eh und je in jungem Glanz erstrahlt, aber auch eine Toblerone-Schokolade mit nur noch 2 lumpigen Schokogipfeln. Und eins muss man Toblerone lassen. Auf der BBC-News-Seite hat die Meldung für einige Zeit den US-Wahlkampf auf Platz 2 verdrängt.
In der britischen Toblerone klaffen zwischen den Schokodreiecken, den Matterhörnern plötzlich große Lücken. Sparmaßnahme, Schmuggel von EU-Toblerone nach England, vielleicht bald ein Thema.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Einmal quer durchs Land, über 4000 Kilometer und fast genauso viele spannende Geschichten hat Hannah Ender für D-Radio Wissen gesammelt auf ihrem Vote-Trip von New York City rüber nach Los Angeles. Jetzt ist sie am Wahltag in L.A. 9 Stunden hinter uns angekommen und wir sprechen mit Hannah Ender. Grüß dich, Hannah.
Schönen guten Morgen aus Los Angeles.
Ja, schönen guten Morgen. Wie erlebst du die Menschen dort kurz vor der Entscheidung überhaupt?
Also ich war gerade eben mit meiner Freundin am Wahllokal hier in Venice, Kalifornien. Und das war wirklich beeindruckend. Also es ist rappelvoll, es ist die Hölle los. Eine Wahlbeteiligung, Schlangen. Meine Freundin musste gerade eben 40 Minuten anstehen, um ihr Kreuz zu machen. Und sie hat selber zu mir gesagt, sie hat ja schon viele Wahlen hier gemacht und sowas hat sie noch nicht erlebt. Also es ist massiver Voter-Turnout, wie man hier sagt. Ne? Wahlbeteiligung sehr stark hier. Jetzt ist es natürlich so, in Kalifornien sind die meisten Demokraten, also wählen für Hillary Clinton. Deswegen, ich habe heute keinen Trump-Supporter da gefunden, aber die Stimmung ist deswegen so zwischen Nervosität und Hoffnung alles irgendwie dabei. Ich habe die Menschen mal gefragt.
I'm nervous, I'm anxious, because clearly there's one person that has more experience and should be in office.
Excited, hopeful, a little bit scared, but pretty hopeful for sure. You know, hoping that there's not a chance that Trump becomes president.
You know, I hope the right person wins.
It was awesome. Because I voted for Hillary Clinton. We're going to elect the first female president of our great nation tonight. If not, I think we need to start researching exit strategies. What are the immigration laws like in Germany? Seems like a wonderful place.
Genau, die letzte Wählerin meint dann so, oh Gott, wenn Trump heute Abend gewählt wird, dann würde sie gerne Asyl in Deutschland beantragen. Und das habe ich übrigens in den letzten Tagen öfters gehört von einem Amerikaner.
Sehr, sehr schöne Geschichte. Diese 40 Minuten anstehen, diese langen Warteschlangen, womit hat das denn zu tun, sag mal?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich war bei der letzten Wahl dabei, bei der Wiederwahl von Obama und da war überhaupt keine Schlange. Und diesmal war eben bis auf die Straße hinaus eine Schlange. Vielleicht liegt es daran, dass es wirklich eine Wahl ist, die dieses Land sehr spaltet und wo einfach die Leute sagen, es geht jetzt wirklich um die Zukunft von Amerikas und in welche Richtung dieses Land geht.
Du bist auch in ein Wahllokal gegangen. Was steht denn da auf den Wahlzetteln drauf, sag mal? Wie sehen die aus?
Also zunächst einmal stehen da die ganz normalen Kandidaten, die zur Wahl stehen. Trump natürlich, Hillary Clinton, aber eben auch die Third-Party-Kandidaten, Gary Johnson, Jill Stein. Und dann gibt's aber hier in Kalifornien eine ganze Reihe von Volksabstimmungen noch. Propositions nennen die sich. 17 an der Zahl. Also man muss sich da richtig durch den Wahlzettel durcharbeiten. Die spannendsten sind die Aufhebung der Todesstrafe. Die Todesstrafe ist immer noch in Kalifornien in Kraft und da wird jetzt eine Volksabstimmung gemacht heute sozusagen, ob die aufgehoben wird. Marihuana legalisiert. Also ähnlich wie in Colorado, eine Freigabe von Marihuana steht auch zur Abstimmung. Und dann ist da meine Lieblingsproposition, die war schon letztes Mal auf dem Wahlzettel, die Kondompflicht für Pornodarsteller.
Sehr schön.
Es ja, geht darüber also wird auch abgestimmt.
Es geht also um deutlich mehr. Wir versuchen das auch noch in dieser Sendung zu klären. Auch diese andere große Wahl, die dahinter steht, nämlich der Senat und der Kongress, der ja auch gewählt wird. Also nicht nur der Präsident oder die Präsidentin. Jetzt warst du insgesamt den ganzen November unterwegs. Einmal von New York nach Los Angeles. Hast wahnsinnig viele Eindrücke gesammelt. Was, welche Geschichte oder welche Menschen haben dich am meisten beeindruckt?
Also am meisten beeindruckt haben mich die verschiedenen Menschen, die ich getroffen habe. Das fing an in New York, wo ich eben bei schwulen Freunden gewohnt habe, für die Hillary natürlich die Wahl Nummer eins war. Also da gab es überhaupt keine Diskussion. Und dann bin ich nach Virginia gekommen, nach Washington D.C., habe bei sehr konservativen Freunden gewohnt. Und für die war eben Hillary so der Weltuntergang. Für die, die waren halt sehr konservativ, Republikaner. Und diese Spaltung, also dieses, das fand ich so am beeindruckendsten, dass sozusagen in diesem Land jeweils der andere Kandidat für bestimmte Menschen die Apokalypse bedeutet. Also die Leute, die für Trump sind, für die wäre Hillary das Schlimmste. Die Leute, die für Hillary sind, für die wäre Trump das Schlimmste. Und ja, das zeigt so ein bisschen, wie krass diese Wahl einfach ist.
Wir werden dich heute Nacht öfter auch mal hören in unserer All American All Night. 21 Uhr geht's da los. Wir covern diesen Wahlabend natürlich die ganze Zeit bis zu unserer Frühsendung morgen um 6.30 Uhr. Wie sehen denn deine restlichen Pläne für den Tag heute aus?
Also ich treffe mich gleich noch mit einer anderen Freundin, mit der gehe ich auch wählen. Die ist Erstwählerin. Die hat die amerikanische Staatsbürgerschaft erst vor kurzem bekommen, darf zum ersten Mal wählen und ich werde sie begleiten. Dann heute Nachmittag bin ich in South LA unterwegs. Das ist ja ein sozial benachteiligtes Viertel, wo viele Afroamerikaner, viele Schwarze wohnen. Und da werde ich mit Freiwilligen, da klopfen die Freiwilligen so last minute an die Türen und erinnern die Leute, dass sie wählen gehen sollen. Eben gerade in diesem sozial schwachen Viertel versuchen die Leute zu motivieren. Und dann heute Abend bin ich auch in South LA auf einer Blockparty, einer Wahlparty und werde sozusagen mit der afroamerikanischen Community das Wahlergebnis sehen und dann danach bin ich noch auf einer anderen Wahlparty in LA. Also die Nacht wird lang und mal gucken, wie es am Ende aussieht.
Ziemlich viel Party höre ich da raus. Polizisten in Chicago, Aktivisten in Iowa, Refugees in Nebraska, High Potentials in Silicon Valley und Frauen, die Trump wählen in Los Angeles. Den kompletten Vote Trip von D-Radio-Wissen-Reporterin Hanna Ender, den bekommt ihr auf dradiowissen.de oder auch als Podcast. Hanna, dir einen ganz schönen Abend. Wir werden die hören in unserer All American All Night ab 21 Uhr. Mach's gut, tschüss.
Alles klar, bis später. Happy Voting Day.
D-Radio Wissen.
Vielleicht ging dieser Dienstagmorgen bei euch auch erstmal mit einer Eilmeldung heute los. Viele haben die bekommen. 5 Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, für den sogenannten Islamischen Staat rekrutiert zu haben. 5 Männer wurden also festgenommen von Sicherheitsbehörden, die junge Muslime in NRW und in Niedersachsen für den Dschihad rekrutiert haben sollen. Unter ihnen, da befindet sich wohl auch Abu Wallah. Der gilt als Nummer 1 des IS in Deutschland, also eine zentrale Person für den IS. Über diese Festnahmen habe ich heute mit Kersten Mügge vom NDR gesprochen, der zusammen mit dem WDR und der Süddeutschen Zeitung an diesen Ermittlungen beteiligt war. Ich wollte zuerst von ihm wissen, wie die Sicherheitsbehörden denn auf dieses Netzwerk aufmerksam geworden sind.
Also dieses ganze Netzwerk, das haben die Sicherheitsbehörden schon seit längerem im Visier, vor allem Hildesheim und Abu Wallah, den Kopf dieses Netzwerks. Es ist so, dass schon seit Jahren bekannt ist, dass dort eigentlich was passiert. Aber das Problem war eben, man hat auch bei mehreren Durchsuchungen, die es in diesem Sommer dort gegeben hat, offensichtlich nichts Belastendes gefunden. Und das hat sich jetzt eben geändert durch die Aussage eines IS-Rückkehrers, der gegenüber der Generalbundesanwaltschaft sich ausführlich geäußert hat. Und dadurch gab es dann offensichtlich genug in der Hand der Ermittler, sodass man Haftbefehle gegen diese 5 erwirken konnte.
Also der hat sich ein bisschen verdient gemacht, der hat ein bisschen was ausgeplaudert. Jetzt hast du Abu Wallah schon genannt, auf den gehen wir gleich noch ein bisschen näher ein. Aber um wen genau handelt es sich noch bei diesen Festnahmen?
Das sind im Grunde Helfer Abu Wallahs, die sollen mehr oder minder organisatorisch geholfen haben, Ausreisen in die Wege zu leiten, und 2 weitere Prediger in Nordrhein-Westfalen, die dort wohl aktiv gewesen sein sollen und ebenfalls um Leute geworben haben, die sich praktisch dem IS anschließen. Der Generalbundesanwalt sagt das so, dass die praktisch mit ihren Aktivitäten dafür gesorgt haben, dass der Boden bereitet worden ist, dass Leute sich bereit erklärt haben, in den Krieg zu ziehen, nach Syrien zum Beispiel.
Abu Wallah wird der Prediger ohne Gesicht genannt. Wie gefährlich ist er denn eigentlich wirklich und was weiß man über ihn und seine Rolle im IS in Deutschland?
Ja, diesen Namen Prediger ohne Gesicht hat er deswegen, weil er auf seinen Videos immer ohne Gesicht zu sehen ist. Das gibt ihm so eine gewisse mystische Wirkung, könnte man sagen. Aus der Szene wird er so beschrieben als absolut charismatische Figur. Und öffentlich tritt er so auf, dass er jetzt nicht direkt offen für den IS wirbt, sondern das immer alles so ein bisschen umschreibt. Aber hinter den Kulissen, da soll es dann halt deutlicher zur Sache gehen. So beschreibt das der Hauptbelastungszeuge, den wir ja auch interviewen konnten. Er sieht ihn eben als Nummer 1 des IS in Deutschland und Hildesheim als den Ort, wo Leute hingegangen sind, die sich dem IS anschließen wollen. Also das ist offensichtlich eine sehr, sehr wichtige Figur, wie auch alle Politiker jetzt in ihren Stellungnahmen betonen, ein Rekrutierer für den Islamischen Staat. Man schätzt, dass auf jeden Fall mehr als 12 deutlich mehr Leute durch ihn und durch sein Netzwerk praktisch radikalisiert worden sind und sich dem IS angeschlossen haben.
Werden denn in naher Zukunft noch mehr solcher Festnahmen kommen? Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache. Also auf jeden Fall muss man sagen, ist das ein Schlag gegen den Islamismus. Denn bislang, die Festnahmen, die es gab, das sind ja in der Regel diese IS-Rückkehrer. Also Leute, die dort unten waren, irgendwie demotiviert sind und nun wieder nach Deutschland zurückkommen und dann eben wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation festgesetzt werden. Aber jetzt gibt es halt einen Drahtzieher. Also jemand, der eben Leute dazu gebracht hat, genau das zu tun. Das ist schon sowas wie eine Schwächung der Szene. Aber wie nachhaltig das ist, das vermag ich eigentlich nicht zu sagen, denn so eine Szene logischerweise verändert sich ja auch stets und ständig und wird natürlich auch irgendwie mutmaßlich darauf reagieren, dass nun einer nicht mehr da ist. Es ist auf jeden Fall so, dass offensichtlich viele, die sich dem IS angeschlossen haben, irgendwie mit ihm in Verbindung standen, wie eng, und wer dann noch wiederum in einzelnen Fällen eine Rolle gespielt hat, das muss man dann wirklich nochmal in jedem Einzelfall sehen. Also wie gesagt, er ist nicht der einzige Rekrutierer des IS, aber sicherlich nicht der unwichtigste.
Die Sicherheitsbehörden haben bei Einsätzen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen einen der mutmaßlich wichtigsten Unterstützer der Terrormiliz IS in Deutschland festgenommen, den Iraker Abu Wallah. Informationen waren das von Kersten Mügge für D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Stephanie, 25 Jahre, aus Denver. Sie weiß noch nicht so richtig, was sie wählen soll.
I'm actually not quite sure, personally, who I'm going to vote for. I've filled out my entire ballot, but my top of the ticket is actually still blank.
Steht also noch nicht so richtig was drauf bei ihrer Entscheidung. Sie weiß es noch nicht. Sebastian, wie ist es in der Regel mit der Wahlbeteiligung bei der US-Wahl?
Also bei den letzten Wahlen lag die Wahlbeteiligung bei knapp über 50%. Bei der Wiederwahl von Barack Obama vor 4 Jahren waren es 84,5%. Damit die Zahlen diesmal vielleicht ein kleines bisschen höher sind, gibt es Wahlunterstützung für junge Familien mit kleinen Kids. Mhm. Der christliche Verein YMCA, also Young Men's Christian Association, öffnet seine Pforten und bietet den Eltern die Möglichkeit, Kinder zwischen 2 und 12 Jahren während einer Two-Hour-Drop-Off-Period, schöner Name finde ich, kostenlos parken zu können, um in Ruhe dann wählen zu gehen. Aber genauso sehr wie die Amerikaner am Ende des Tages wissen wollen, wer gewählt wird, interessiert viele auch wen. Wer denn wen wählt? Jetzt habe ich es richtig.
Schön.
Ja? Weißt du, was ich meine?
Nee, ja.
Okay, also, so wollten die meisten auf die Frage bei Google Trends Who is voting for wissen, wen zum Teufel eigentlich zum Beispiel Taylor Swift wählt.
Und?
Auf Platz, weiß man nicht. Es war nur die Frage, von wem man es wissen will. Stimmt. Taylor Swift, Superstar, liegt auf Platz 1. Dann auf Platz 2, was würdest du schätzen?
Monika Lewinsky,
ich hätte jetzt John Bon Jovi gesagt. John Bon Jovi, nee, war nicht dabei. Auf Platz 3 war George W. Bush.
Ach, schau an. Also, jede Menge Klugscheißerwissen hier. Ich wüsste gar nicht, ob ich mein Kind dabei YMCA in so einen 18er Dorm abgeben
Wenn
soll.
Ein bisschen tanzen und Musik spielen, warum nicht?
Warum denn eigentlich nicht?
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Stadt Dresden hat dem Pegida-Gründer Lutz Bachmann und seinem Stellvertreter Siegfried Debritz verboten, Demonstrationen anzumelden und zu leiten. Warum? Die beiden sind nach Einschätzung des Ordnungsamts unzuverlässig. Bachmann hat zum Beispiel am Tag der Deutschen Einheit eine Pegida-Demo auf Neumarkt aufgeladen oder aufgerufen. Dort waren Demonstrationen aber untersagt. Sie haben das Ganze also nicht mehr unter Kontrolle, heißt es deshalb. Jetzt das Demo-Organisationsverbot für 5 Jahre in Dresden gilt es. Für solche Arten der Versammlung haben wir kein Verständnis. Demos an sich sind aber okay. Deshalb an dieser Stelle der Grundkurs mit D-Radio-Wissen-Reporter Martin Krinner. Wie melde ich eine Demo an, ohne gelutzt zu werden? Dazu brauchen wir aber erstmal einen Anlass.
Wenn jetzt mal wieder irgendein Land raus will aus der EU oder wenn irgendwo in der Welt ein neues AKW hochgeht oder wenn die Bundesregierung darüber nachdenkt, wieder Studiengebühren einzuführen, wenn also irgendwo auf der Welt irgendwas passiert, das mir mächtig gegen den Strich geht, dann kann ich dagegen demonstrieren. Solange und so viel ich will, das ist mein gutes Recht. Da muss ich nicht erst um Erlaubnis bitten, ich muss meine Demo nur rechtzeitig ankündigen. In der Regel 48 Stunden, bevor ich dazu einlade. Und das geht in den meisten Fällen ganz einfach online, bei der Polizei oder beim Ordnungsamt.
Da muss man dann Daten eingeben, wie zum Beispiel den Namen, die Adresse, Telefonnummer, Tag der Versammlung, aber auch die Strecke, die geplant ist. Man muss sagen, ob man beispielsweise einen Lautsprecher oder ein Megafon mitnimmt, von wie vielen Leuten man ausgeht, ob Fahrzeuge geplant sind und ob zum Beispiel Ordnerinnen geplant sind.
Sagt Moritz Heuberger. Er ist Sprecher der Grünen Jugend, das ist die Nachwuchsorganisation von Bündnis 90 Die Grünen, und er hat schon diverse Demos gemacht. Als Versammlungsleiter ist er dafür verantwortlich, dass alle Teilnehmer der Demos sich friedlich verhalten. Wenn also plötzlich Steine fliegen oder verfassungsfeindliche Sprüche gebrüllt werden, dann muss er die Leute verbal in ihre Schranken weisen.
Von der Verantwortlichkeit ist es so, dass wenn eine Demo eskaliert und wenn etwas passiert, dass man dann verantwortlich ist, vor allem wenn das von vornherein geplant war. Also wenn das die Leute im Vorfeld schon verabredet haben, dass sie auch Gewalt anwenden wollen, dann ist es problematisch. Wo man als Veranstalterin und Veranstalter eher raus ist, ist, wenn einzelne Leute spontan irgendwelche Sachen begehen.
Und dann, wenn die Worte des Veranstaltungsleiters nicht mehr reichen, um die Leute zu beruhigen, dann übernimmt die Polizei. Jetzt kann es aber vorkommen, dass eine Demo ganz schnell passieren muss, weil irgendein Ereignis geschieht, auf das man sofort reagieren will. Dann geht die Anmeldung auch in weniger als 48 Stunden, nämlich durch einen einfachen Anruf oder durch eine E-Mail.
Wenn es ganz dringende Sachen sind, zum Beispiel hatten wir das, als wir beim Brexit demonstriert hatten für Europa. Das war ja alles eine relativ spontane Sache. Das war ja früher Morgen erst klar, dass die Britinnen und Briten für den Brexit stimmen. Und da kann man dann auch einfach einen Eilantrag machen. Ne? Einfach hinschreiben und sagen, sorry, vor 48 Stunden wussten wir noch gar nicht, dass wir jetzt zusammenkommen wollen. Machen wir jetzt spontan. Dann geht das auch unter 48 Stunden.
Das Versammlungsrecht ist in Deutschland aber ein so hohes Gut, dass man sich natürlich auch komplett ohne Anmeldung zusammentun kann und natürlich auch ohne einen bestimmten Grund. Bei einem Flashmob zum Beispiel.
Es kommt auf das Gesamtgepräge der Veranstaltung an,
sagt Herr Braun, der bei der Kölner Polizei die Demonstrationsankündigungen bearbeitet.
Ich sag mal, Flashmob heißt ja, soweit ich das einschätzen kann, nur Personen erscheinen an einem Ort für eine sehr, sehr kurze Zeit, machen eine Aktion und gehen wieder. Wenn diese Aktion aus einer Meinungskundgabe besteht, man könnte ja zum Beispiel sagen, die Personen erscheinen auf der Domplatte, halten Buchstaben hoch, die eine Aussage ergeben, machen ein Foto und gehen wieder. Dann kann man das durchaus Flashmob nennen, es ist aber auch gleichzeitig eine Versammlung.
So ein Flashmob ist harmlos und natürlich auch erlaubt. Wenn dabei allerdings so etwas passiert wie vor ein paar Jahren in München, wo Flashmobber eine U-Bahn kaperten, darin mit Feuerlöschern rumsprühten und Neonröhren aus der Fassung drehten, dann geht die Polizei natürlich dagegen vor.
Wenn sie entweder einen unfriedlichen oder einen aufrührerischen Verlauf nehmen oder wenn eben in einem unzumutbaren Maß, ich sag jetzt mal, auf Dritte da Einfluss genommen wird, wenn man sagt, da wird irgendwas blockiert oder da passiert irgendwas, was Gefährliches ist, was eine Gefahr für Leib und Leben darstellt, dann kann die Polizei eingreifen.
Also, das Versammlungsrecht ist in Deutschland ein Grundrecht, das von der Verfassung geschützt wird. Ich muss es nicht beantragen und meine Demo oder mein Flashmob muss auch von niemandem genehmigt werden. Ich muss als Veranstalter nur aufpassen, dass dabei niemand zu Schaden kommt und dass niemand beleidigt wird. So wie das bei Lutz Bachmann in Dresden der Fall war. Wenn ich darauf achte, dann ist alles gut.
Früher, da ist er durchs Tor geflogen, heute eher durch den Ring. Ex-National-Torhüter Tim Wiese, a.k.a. The Machine. Das Wrestling hat er laut Experten sehr gut gemacht. Jetzt könnte es aber vielleicht, Sebastian, ein Comeback geben, ne?
Ja, denn er kann einfach nicht ohne Fußball, auch wenn es jetzt nach seinem Debüt als Wrestler so aussah, dass Tim Wiese als, wie du sagst, The Machine endgültig mit dem Fußball gebrochen hat, denkst du, schon zaubert der Tim die nächste Überraschung aus dem Hut. Auch wenn es während seiner Zeit im Profifußball nicht gereicht hat für ein Engagement beim großen FC Bayern München, dürfen wir Tim Wiese demnächst vielleicht beim bayerischen Amateurverein SSV Dillingen im Tor bewundern. Auch wenn sein Spielerpass schon jetzt gültig ist, wird er laut den Verantwortlichen des Vereins wohl erst im nächsten Frühjahr beim SSV Dillingen im Tor zu bewundern sein, der schöne Tim.
SSV, dachte ich eigentlich, steht immer für Schwimmsportverein, aber die kicken wohl da in Dillingen in welcher Liga?
Ja, in der bayerischen Kreisliga Nord und kämpfen da gerade aber akut mit dem Abstieg. Also es geht noch eine Liga runter. Ja. Aber ob Wiese, der ja in Bremen wohnt, regelmäßig für seinen neuen Club auflaufen wird, steht wohl noch so ein bisschen in den Sternen. In einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen sagte der SSV-Vorsitzende Christoph Nowak auf die Frage, wann Wiese denn das erste Mal im Tor stehen soll. Da gibt es keine konkreten Absprachen. Es muss bei ihm halt auch Termin nicht passen und es sollte ein Heimspiel sein. Mhm. Und dann stufte den Transfer von Tim Wiese noch ein ganz ehrlich zwischen PR-Coup und Team-Motivation ein.
Ja, so gegen den Abstieg. Vermutlich viel PR-Coup. Tim Wiese also vielleicht bald wieder im Tor in der bayerischen Kreisliga Nord beim SSV Dilling. Wer weiß.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
20 Minuten nach 7. Die Radio Wissen ist hier. An diesem Dienstag. Da gab es heute Schelte von der Oberbürgermeisterin aus Ludwigshafen, Eva Lohse, die ist gleichzeitig Präsidentin des Deutschen Städtetags und die hat die Länder aufgefordert, Geld vom Bund weiterzugeben an die Kommunen und damit Integrationsarbeit zu erleichtern. Kitas, Schulen, Wohnungen müssen gebaut werden. Der Bund gibt 2 Milliarden Euro Integrationspauschale, das macht er sowieso schon, nur die Länder geben das Geld wohl eher weniger weiter an ihre Kommunen, die es eben brauchen. Deswegen haben wir uns gefragt, wie kann es gelingen? Erfolgreiche Integration und Migration in unseren Städten. Darüber habe ich mit Heike Hanhörster gesprochen vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund. Sie forscht auf dem Gebiet soziale Mischung und Integration in den Stadtteilen. Ich wollte von ihr wissen, was sollten die Kommunen ihrer Meinung nach machen, dem mehr Geld, was sollten sie mit dem Geld machen, wo sollten sie es anpacken, damit Integration gelingt?
Ja, also erstmal muss man festhalten, dass auch wenn wir jetzt die Erstunterbringung einigermaßen erfolgreich hingekriegt haben, dass so der echte Integrationsprozess ja eigentlich erst, so kann man sagen, losgeht. Das heißt, dass gerade in Bezug auf die langfristige wohnräumliche Integration, in Bezug auf Neubau, ein Großteil der Kommunen noch, ja, also ein großes Stück an Arbeit vor sich haben, was auch tatsächlich nicht in den nächsten 3 bis 5 Jahren gelöst werden kann. Das ist so der eine Bereich, der Wohnbereich. Dann geht es natürlich um die begleitende Infrastruktur, die Frage, wie sind Kitas und Schulen überhaupt ausgerichtet, gerade in jenen Quartieren, in denen wir es mit einem besonders hohen Konzentration von Geflüchteten zu tun haben. Und damit einhergehen natürlich auch mal auch Orte der Begegnung. Wie qualifizieren wir eigentlich öffentliche Räume, sodass sie auch unterschiedlichen Bedarfen und Bedürfnissen gerecht werden. Und da gibt es natürlich landesseitig schon verschiedene Förderprogramme, die auch von Kommunen in Anspruch genommen werden. Aber manchmal ist natürlich auch so eine sehr vielfältige Förderkulisse, führt natürlich auch zu sehr viel bürokratischem Aufwand. Und gerade eine Hauptaufgabe der tatsächlichen alltagspraktischen Integration liegt in den Händen der Kommunen.
Also da höre ich so ein bisschen raus, die zwei großen Themen, um die es geht, ist eben den Raum zu schaffen, den Wohnraum zu schaffen und zum anderen dieses Miteinander dann zu organisieren. Jetzt sind natürlich die Voraussetzungen in jeder Kommune natürlich nicht gleich. Kann man das überhaupt so verallgemeinern oder pauschal sagen?
Also wir hatten jetzt gerade eine Studie abgeschlossen, in der wir uns am Beispiel Nordrhein-Westfalens mit 8 verschiedenen Kommunen auseinandergesetzt haben und hier auch nochmal geguckt haben, für Kommunen, die entweder mit einem angespannten oder entspannten Wohnungsmarkt oder Umgangserfahrung mit Diversität haben oder nicht. Und da kann man sagen, dass insbesondere, wie man sich jetzt auch schon vorstellen kann, dass große Städte wie beispielsweise Köln oder Düsseldorf, die einen angespannten Wohnungsmarkt haben, dass da natürlich entsprechend auch gerade die wohnräumliche Versorgung einen ganz zentralen Stellenwert darstellt. Umgekehrt, und das muss man auch sagen, und das lernen wir auch gerade aus manchen kleinen Städten, wie beispielsweise der Stadt Altena, die ja nun auch in der Presse mehrfach schon gefeiert wurde, dass auch die Haltung sehr viel ausmacht. Das heißt, nicht nur die Erfahrung im Umgang mit Diversität, wie sie beispielsweise eine Stadt Dortmund hat, sondern auch die Frage, wie positioniert sich eigentlich ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin zu diesem Thema? Und das macht auch einen Unterschied mit Blick auf den Erfolg von Integrationspolitik.
Mhm. Na, aber optimalerweise bringt man ja Neuankommende in Kontakt mit welchen, die schon da sind. Also Leute, die neu ankommen, müssten ja eigentlich in bestehende Wohnungen, Mehrfamilienhäuser rein, oder?
Ja, typischerweise wäre das so, das ist richtig. Nun haben wir aber festgestellt, der Großteil der Kommunen geht nun wahrlich nicht lax mit dieser Situation um, der Frage der Suche nach Standorten für Erstunterkünfte oder eben dem Übergangswohnen. Da gibt es halt sehr ausgefeilte Konzepte, wie überlegt wird, wie verträglich eigentlich auch Geflüchtete untergebracht werden können. Es hapert nur eben vielfach gerade in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt an der Verfügbarkeit von Wohnraum.
Also haben wir über den Raum gesprochen. Jetzt das andere große Thema ist natürlich das Miteinander. Wie löst man das, dass man miteinander, was Integration ja bedeutet, in Kontakt tritt?
Also sicherlich wird erstmal gesagt, dass eine gewisse soziale Mischung, dass die Hoffnung ist, dass durch eine räumliche Nähe unterschiedlicher Personen mit und ohne Migrationshintergrund oder unterschiedlicher sozialer Lagen, dass das auch zu einer sozialen Nähe führt, zu einem sozialen Lernen, vielleicht auch irgendwann zu sozialem Zusammenhalt. Da muss man aber zumindest forschungsseitig auch darauf hinweisen, dass es ja viele Untersuchungen gibt, die zeigen, dass per se erstmal die räumliche Nähe nicht sich übersetzt automatisch in eine soziale Nähe. Und das heißt also, dass wir mit gemischten oder heterogenen Wohnungsbeständen natürlich gut liegen, aber dann fängt der Job erst an, dass wir entsprechend diese Angebote auch begleiten, dass es eine Konfliktvermittlung gibt, eine Mediation. Und ich würde sagen, ein zentrales Stichwort ist die Durchlässigkeit. Also das heißt auch die Durchlässigkeit, wenn wir jetzt in bestimmten Kommunen beobachten, dass Geflüchtete auch in größeren Konzentrationen irgendwo untergebracht werden, dass diese Durchlässigkeit von Angebotsstrukturen da ist, beispielsweise mit Blick auf Bildungseinrichtungen, wie wir das in einigen Kommunen auch gesehen haben, dass Kitas in Erstaufnahmeeinrichtungen auch im Quartier, dem Quartier zugänglich sind oder umgekehrt.
Frau Hanhörster, haben Sie denn zum Abschluss noch ein richtig gutes Beispiel von einer Stadt oder einer Kommune, wo das Thema Integration gut funktioniert?
Also ich würde sagen, es geht jetzt ja vorwiegend um diese Frage der längerfristigen räumlichen Integration. Da spielt Bildung eine ganz zentrale Rolle. Da haben wir Städte wie beispielsweise die Stadt Mülheim, die sehr stark auch quartiersübergreifend an Bildungslandschaften oder in Bezug auf Bildungsnetzwerke viel Energie steckt. Das halte ich für eine ganz wichtige Sache, dass Schulen, Kitas und Vereine sich in dieser Hinsicht vernetzen und damit sich besser abstimmen können und damit auch, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, es geht nicht nur so sehr um die wohnräumliche Integration, sondern insbesondere die Bildungssegregation. Und das glaube ich ist ein Punkt, den wir auch zukünftig mitnehmen müssen.
In den nächsten 3 bis 5 Jahren kann die Aufgabe Integration in den Städten nicht gelöst werden. In den Kommunen, sagt Heike Hanhörster vom Institut für Landes- und Stadt Entwicklungsforschung aus Dortmund.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Brauchst du eigentlich eine Lesebrille? Also nee. Ich brauche
gar keine Brille.
Oh, das ist ja sehr angenehm.
Ich habe heute auch Möhrchen gehabt.
Es gibt ja Brillen, also Lesebrillen für uns Affen. Also wir uns Menschen, wir sind ja irgendwie auch Affen. Aber natürlich. Es könnte jetzt noch in Zukunft eine andere Affenart betreffen, die Lesebrillen brauchen. Sophie Stiegler weiß mehr.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Ab einem gewissen Alter geht's los, dann heißt es Lesebrille aufsetzen. Mit dem Alter weitsichtig zu werden ist ganz normal. Nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Bonobos. Das haben Wissenschaftler aus Japan und Großbritannien herausgefunden und im Fachmagazin Current Biology veröffentlicht. Aufgefallen ist die Weitsichtigkeit beim gegenseitigen Lausen der Affen, also beim Schmutz- und Ungeziefersuchen im Fell. Je älter die Bonobos sind, desto weiter strecken sie die Arme beim Lausen aus, damit sie auch was sehen. Bonobos sind mit den Menschen eng verwandt. Was beim Menschen einfach mit einer Brille behoben ist, ist für einen Bonobo ein größeres Problem. Die Älteren unter ihnen sind beim Lausen nicht so beliebt und sie können auch nicht so gut im Dunkeln sehen. Wir sind mitschuld. In der Nachrichtenredaktion wird viel gedruckt und auch viel Papier verschwendet. Ein Büroangestellter druckt im Schnitt tausende Seiten pro Jahr. Für Konferenzen und andere Veranstaltungen kommen dann noch große Poster dazu. Chemiker und Ingenieure aus China haben ein Papier entwickelt, das sich mehrfach bedrucken lässt. Bis zu 40 Mal soll das gehen, schreiben die Forscher in einem Fachmagazin. Der Papierersatz besteht aus einem wasserlöslichen Polymer und Wolframoxid. Die Verbindung ist zuerst farblos, wird aber blau, wenn man sie mit UV-Licht bestrahlt. Das kann man beim Bedrucken nutzen, indem man das Papier nur da bestrahlt, wo Buchstaben erscheinen sollen. Die Schrift verblasst nach ein paar Tagen von allein. Die Forscher schlagen vor, das Verfahren nicht nur für Papier zu nutzen, sondern zum Beispiel auch für Kleidung. Der eigene Pulli hat dann jede Woche ein neues Muster. Wer auf dem Schwarzmarkt Elfenbein kauft, der hat einen Elefanten auf dem Gewissen. Forscher aus den USA haben herausgefunden, dass Elfenbein, das auf dem Schwarzmarkt verkauft wird, in den meisten Fällen von frisch getöteten Tieren stammt. Die Forscher hatten mehr als 200 Elefantenstoßzähne untersucht, die zwischen 2002 und 2014 beschlagnahmt worden waren. In mehr als 90% der Fälle waren die Elefanten höchstens 3 Jahre vorher getötet worden. Das Ergebnis ist ziemlich interessant. Unterstützer des Elfenbeinhandels argumentieren nämlich immer, dass das Elfenbein, das gerade auf dem Markt ist, noch aus alten Beständen stammt, also nicht von frisch getöteten Tieren. Die Autoren der Studie sehen das jetzt als widerlegt an. Sie fordern, dass Elfenbeinhandel komplett verboten wird.
Das wichtigste Amt in den USA wird heute gewählt, aber nicht nur das. Über 250.000 Wahlen stehen an, das ist eine ganze Menge. Da wird auf lokaler Ebene, auf Ebene der Bundesstaaten, Posten werden da gewählt. Das geht runter bis zum örtlichen Büchereichef. Und genauso wichtig wie diese Wahlen ist natürlich auch eine große Wahl, nämlich der Kongress wird auch gewählt. Alle Abgeordneten im Repräsentantenhaus werden neu gewählt, außerdem 1/3 der Senatoren. Über diese Wahl hinter Hillary und Trump müssen wir reden. Das machen wir mit Krista Garrett, selbst Amerikaner und Professor für amerikanische Studien an der Universität Leipzig. Grüß dich, Krista.
Grüß dich, Thilo.
Wie wichtig sind die Kongresswahlen heute eigentlich?
Also sehr wichtig. Also der Präsident, wer auch sein möge, morgen muss mit dem Kongress arbeiten, um irgendwie Gesetze zu verabschieden. Also spielt eine zentrale Rolle in der Verteilung der Macht in den USA.
Es ist aber auch möglich, dass eine Partei sowohl das Weiße Haus als auch dann den Kongress kontrolliert?
Das ist durchaus möglich. Das haben wir aus der Vergangenheit. Hatte zum Beispiel Barack Obama in den ersten 2 Jahren. Das hat ihn nicht unbedingt viel gebracht. Das hieße, die Parteien sind schwächer in den USA. Man kann diese Mehrheit haben, auch im Kongress für sich, aber nicht desto trotz als Präsident ziemlich schwach sein.
Aber für den Präsident ist natürlich gut, wenn ihm alles dann gehört, dann kann er die Gesetze einfach durchwinken, oder?
Rein theoretisch, aber das passiert nicht. Also Obama hat es versucht in den ersten 2 Jahren, ein paar Gesetze. Seine eigene Partei hat sich abgelehnt. Man sieht da sind die Parteien völlig anders in den USA als in Deutschland mit einem parlamentarischen System. Die Parteien sind deutlich schwächer, die Abgeordneten deutlich abhängiger in den USA. Die machen ein bisschen ihr eigenes Ding eigentlich manchmal.
Mal so ein Vergleich nochmal, wenn man den zieht zwischen Deutschland und den Staaten, Abgeordneten und Senatoren, wie viel Macht haben die eigentlich im Vergleich zu, sagen wir mal, so einem Bundestagsabgeordneten?
Also die haben durchaus viel Macht, die können das auch ausüben. Der Präsident muss immer wieder eine Mehrheit sogar in seiner eigenen Partei aushandeln mit den Abgeordneten. Da hat ein Kanzler, eine Kanzlerin, sage ich ein bisschen so also provokativ, eigentlich mehr Macht als der Präsident der USA durch das parlamentarische System und Parteidisziplin in Deutschland.
Okay. Sind die US-Bürger denn eigentlich auch in ihren Parteien so organisiert? Also gibt es da auch irgendwie Leute, die ein Parteibuch haben, so wie bei uns?
Parteibuch ist uns völlig fremd in den USA. Die Parteien entstehen meistens nur während Wahlsaison und zum Erscheinen, wenn man so will. Aber die Bürger sind gerade dadurch viel engagierter an der Basis. Das sehen wir in den USA mit den Plakaten, mit den Rallyes und so weiter und so fort. Dann zur Wahlsaison sind die sehr engagiert, aber Parteibuch und regelmäßig also vor Ort in Wahlkreisen, das haben wir in den USA nicht.
Du hast heute schon gewählt, beziehungsweise in den letzten Tagen. Du bist Amerikaner und du hast in Kalifornien abgestimmt. 19 Fragen musstest du da unter anderem beantworten. Was war da mit dabei?
Also genau, wir haben Volksentscheide in Kalifornien. Da war sehr viel sehr ernst ist, zum Beispiel Todesstrafe in Kalifornien abzuschaffen, ja oder nein, aber auch Plastiktüten besteuern und illegal machen in Kalifornien zum Beispiel, auch vielleicht also ein bisschen Interessantes, sollte zum Beispiel Pornodarsteller, müssen die ein Kondom tragen, ja oder nein, und solche Fragen, also die ganze Bandbreite. Basisdemokratie ist sehr, sehr lebendig in Kalifornien.
Okay, da musstest du dann einen Zettel rüberschicken mit ja, nein oder was bei diesen ganzen Fragen?
Ganz genau. Also habe 3 Zettel bekommen. Einmal für Bundesebene, einmal für Landesebene und einmal für lokale Ebene. Also ich musste nicht für einen Bibliotheks, also Führer abstimmen, aber zum Beispiel für Oberbürgermeister, Bürgermeister und auch Richter.
Okay. Hoffen wir mal, dass du für das wichtigste Amt dich richtig entschieden hast, Chris. Der Präsident, die Präsidentin der Vereinigten Staaten werden heute gewählt. Nicht nur das, auch der Senat, der Kongress und ganz viele andere Wahlen stehen heute an. Informationen waren das von Christa Garrett, der heute Abend auch mit dabei ist in unserer All-American All-Night, in unserer Wahlnacht, die ab 21 Uhr beginnt. Quer durch die Staaten, Meinungen, Live-Ergebnisse und Wahlgeschichten in D-Radio Wissen. Dir eine gute Nacht, Christa. Mach's gut.
Vielen Dank, Thilo.
Tschüss.
Dir auch.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich weiß, die meisten streiten es gerne ab, stehen aber dann doch irgendwie an der Kasse und bestellen sich dann irgendwie ein Big Mac, Fish Mac oder irgendwas Feines. Ja. Von McDonald's, in deinem Fall eher eine Wundertüte. In den Genuss sollten nach den Plänen der Konzernleitung jetzt auch die Bürger und Touristen in Florenz kommen. Da macht die Stadt aber jetzt nicht mit, ne, Sebastian?
Ja, denn Florenz ist um sein kulturelles Image vor allem rund um den Domplatz besorgt und zu diesem kulturellen Image gehört vor allem in Italien auch eben das kulinarische Angebot. Deswegen hat der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, entschieden, dass McDonald's am Domplatz Basta keine neue Filiale eröffnen darf. Die Begründung lautet, in dem Stadtviertel, das zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, soll das traditionelle Gewerbe unterstützt werden.
Wie hat McDonald's, dieser Konzern, auf diese Verweigerung reagiert?
Ein bisschen amerikanisch, mit einer satten Klage auf Schadensersatz vor dem Florentiner Verwaltungsgericht in Höhe von sage und schreibe 17,8 Millionen Dollar. Denn McDonald's hatte nach eigenen Angaben ein spezielles Konzept für die Filiale am Domplatz bereits erarbeitet, mit dem der US-Konzern auch eine Vorgabe der Stadt erfüllen wollte, nach der Restaurants seit Januar diesen Jahres typische Produkte der Region verwenden müssen, auf ihrem Speiseplan. McDonald's behauptet, der Bürgermeister Nardella hätte dem Konzept bereits einmal zugestimmt, die Zusage dann aber wieder zurückgezogen. Damit zeigt Florenz mehr Widerstand aber bisher gegen Fastfood-Investoren als die Hauptstadt Rom. Mhm. Da gibt es mittlerweile auch innerhalb der historischen Stadtmauern 3 Filialen, von denen man eine vielleicht kennt, neben der berühmten spanischen Treppe.
Pasta-Burger oder was muss es da dann geben, wenn es nach diesen Richtlinien
vielleicht
geht?
Ein Käse aus der Region, der draufkommt und nicht irgendwie Cheddar oder was, ne? So in die Richtung vielleicht.
Kein Fastfood-Restaurant von McDonald's auf jeden Fall im Stadtviertel in Florenz, das zum Welt-UNESCO-Erbe gehört.
Richtig.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
This is Bradley aus Washington.
Hi, I'm Bradley Rogers. Trump is a crazy man and Hillary's a corrupt woman. That's all.
Ja, muss man eigentlich nicht mehr dazu sagen, aber wir haben mehr zu sagen heute Abend. Ab 21 Uhr gehen wir quer durch die Staaten durch. Heute mit Sonja Meschkat und Manuel Unger sind die beiden Anchors, wenn wir es amerikanisch nennen.
Oh, yeah, Anchor.
Von All American All Night. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt jetzt noch gute Stunde vorzubereiten. Euch geht's gut. Ich sehe,
wir
ihr seid
vor.
Entspannt.
Wir machen nur mal kurz die Augen zu.
Der Manuel schmeißt gleich das salzige Popcorn in die Mikrowelle und dann geht's ab.
Wie das geht, können wir auf D-Radio wissen. Die nochmal am Wochenende nachhören. 5 Euro auf Trump setzen bei einem Wettanbieter online und 25 Euro gewinnen, wenn er Präsident wird, oder 5 Euro auf Hillary setzen und 6 Euro bekommen. Was macht er?
Ich muss ja zum Glück gar nichts machen davon. Also den Job können ja heute mal die Amerikaner machen. Wir halten uns da vornehm raus, wir gucken uns das an.
Aber ich würde natürlich 5 Euro setzen, ganz klar. Ich gehe natürlich dann auf Trump um die 25, aber nur um Risiko. Ding, ne? Genau.
Ich bleibe in meiner Moderatorenrolle. Ich halte mich da vornehm zurück. Ich setze kein Geld für niemanden.
Die Journalistin Sonja Meschke, das ist sehr fein. Wie seid ihr denn irgendwie so angespannt? Also ich meine, 3 Prozentpunkte, das ist glaube ich irgendwie so der Unterschied zwischen denen. Bein knistert's oder ist es für euch relativ klar, wie es ausgeht?
Also ich muss wirklich sagen, es hat sowas Sportliches. Also es ist für mich wie so WM-Finale und man weiß halt nicht, wer vorher gewinnt und deshalb, also ich bin schon nervös und freue mich einfach auf diesen sportlichen Wettkampf heute Abend. Es war ja die ganze Zeit total unfair, wie gekämpft wurde. Jetzt sind halt die Wähler dran. Von daher, wir gucken uns das Ganze interessiert an. Ich bin sehr gespannt, wie es wirklich dann ausgeht.
So, und dann mal Programmheft auf an dieser Stelle oder wolltest du deine Haltung noch zu diesem?
Ich würde gerne auch noch was sagen.
Sonja,
Thilo, wo ihr jetzt schon die. Also ich musste gerade, als du hier den, wie hieß er, der Bradley, als du den vorgestellt hast, habe ich so gedacht, so, ja, es ist aber auch verdammt nochmal insofern gar keine einfache Wahl, weil ja einfach so dieses Ding ist, naja, Trump ist nicht geil, aber Hillary ist eben vielleicht auch nicht viel geiler für viele Menschen, die wählen. Das ist, glaube ich, wirklich so die Schwierigkeit dabei. Und ich hatte mich ja schon vor Wochen sehr weit aus dem Fenster gehangen. Nicht, dass ich das möchte, aber ich glaube, dass Donald Trump das Rennen machen wird. Jetzt bin ich schon wieder so, dass ich so denke, okay, vielleicht doch ganz, ganz knapp Hillary Clinton. Also ich kann es natürlich
auch
nicht
wirklich
sagen. Also
wird auch doch spannend.
Ja.
Okay, nochmal ganz kurz Programmheft. Was kriegen wir heute Abend ab 21 Uhr beim Rudel hören bei uns?
Wir kriegen natürlich ganz viele Eindrücke über unsere Korrespondenten, zu denen wir regelmäßig schalten werden, jede Stunde ein- oder zweimal. Wir haben einige Reporter, die Stimmung für uns einsammeln und wir werden uns einmal quer durch die USA telefonieren.
Denn ich habe auch viele Freunde, die in den USA leben, habe auch mein Jahr, so ein Highschool-Jahr dort verbracht. Wir sprechen mit meinen Gasteltern. Mein Gastvater ist zum Beispiel überzeugter Republikaner.
Wo lebt er?
In Oregon, an der Westküste, von daher eines der letzten Ergebnisse, die wir bekommen werden. Und tendenziell ist Oregon auch eher demokratisch gefärbt, eher aber diehard Republican. Und von daher, da rückt er auch nicht von ab, egal ob dann Trump jetzt gewählt werden muss oder nicht. Aber ich habe mit ihm noch nicht über Trump gesprochen. Heute Nacht wird es soweit sein.
Spannendes Gespräch natürlich. Das war die Redaktionskonferenz mit Sebastian Rams, der schon rausgelaufen ist, und Thilo Jahn. Und wir halten es mit Herrn Schäuble.
Jetzt warten wir halt ab, was die Amerikaner wählen.
Schönen guten Abend, mach's gut.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.